DW Menschen und Märkte.
Haftstrafe für Middelhoff, Brisbane im Ausnahmezustand, Kritik an Deutschland, Inflation in der Eurozone und Hilfe gegen wirtschaftlichen Fachjargon. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Thomas Middelhoff war einmal ein Star unter deutschen Managern. Erst Chef von Bertelsmann, dann Chef des Handelskonzerns Arcandor, schließlich Hedgefondsberater. Heute hat ihn das Landesgericht Essen wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Jörg Marksteiner berichtet.
Der 61-Jährige wird jetzt in eine Haftanstalt gebracht. Anfang kommender Woche soll es aber einen neuen Haftprüfungstermin geben, sagte ein Gerichtssprecher. Mehrere Stunden hatten Verteidigung und die Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Essen beraten, ob der direkt nach dem Urteil verhängte Haftbefehl wegen Fluchtgefahr außer Kraft gesetzt wird, etwa durch eine Kaution oder Meldepflichten. Warum dies heute noch nicht gelang, ist nicht bekannt. Der Richter hatte Middelhoff am Mittag vor den Augen seiner Frau wegen Untreue in 27 Fällen und einem Schaden von 500.000 Euro zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Weil der frühere Topmanager einen Zweitwohnsitz und Kontakte ins Ausland habe und weil wegen der Höhe der Strafe ein Fluchtanreiz bestehe, ließ die Kammer Middelhoff noch im Gerichtssaal festnehmen. Die Verteidigung hat sich bislang nicht geäußert. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie unabhängig vom Haftbefehl Revision gegen das Urteil einlegen wird.
Die Stadt Brisbane im Nordosten Australiens hat rund 2 Millionen Einwohner. Für das Wochenende hat sich hoher Besuch angekündigt. Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt treffen sich dort zum sogenannten G20-Gipfel. Die Stadt ist deshalb seit heute im Ausnahmezustand, berichtet unser Korrespondent Rolf Bühlmann.
Die Straßen sind leer. Der Freitag vor dem offiziellen Beginn des G20-Gipfels in der Stadt ist zu einem öffentlichen Feiertag erklärt worden, damit die Menschen die Innenstadt meiden. Denn dort gibt es Straßensperren, Kontrollen und Polizisten, aber kaum mehr Kundschaft, klagt Simon, der eine kleine Pizzeria betreibt, nicht weit weg vom Tagungsort. Ja, es ist sehr ruhig geworden. Normalerweise verkaufe ich an die 40 Pizzen pro Tag. Gestern Abend waren es nur noch 15. Aber wir sind rund um die Uhr geöffnet. Wir machen nie zu. Also bleiben wir auch jetzt offen. Viele andere Geschäftsleute haben sich anders entschieden und ihren Laden zugeschlossen für das lange Gipfelwochenende. Für die Taxifahrer ist das aber kein allzu großes Problem. Die normale Laufkundschaft ist zwar nicht da, sagt Abdul, der an seinem Auto lehnt, aber dafür sind ja etwa 4000 Delegationsmitglieder in der Stadt und mehr als 2000 Journalisten. Und die Straßensperren? Damit kommt der Profi klar.
It's not that bad, you know.
Es ist nicht so schlimm. Wir wissen ja, welche Straßen alle geschlossen sind. Wir fahren dann einfach anders. Wir kennen uns ja aus. Das Geschäft ist also nicht schlecht, ganz normal eigentlich. Doch ob das so bleiben kann? Wohl eher nicht, denn die Stadt hat sich deutlich verändert in den Stunden vor dem Gipfelbeginn. Über Nacht sind neue Metall- und Sicherheitszäune aufgetaucht vor den Hotels, in denen Delegationen eingezogen sind. Sogar für Fußgänger wird es in manchen Bereichen der Stadt immer schwieriger weiterzukommen und überall ist Polizei, Unmengen von Polizei. Das sei doch eigentlich Wahnsinn, fragt ein Reporter des australischen Fernsehens Ian Stewart, den zuständigen Police Commissioner von Queensland. Wahnsinn trifft es schon ganz gut. Es wird noch mehr Verkehrsbehinderungen geben, denn von jetzt an geht das los mit den Konvois, für die wir auch Hauptverkehrsstraßen sperren werden, damit unsere wichtigen G20-Gäste sich einfach und unbehindert fortbewegen können. Einfach, unbehindert und vor allem sicher. Wo so viele hochrangige Staatsgäste auf einem Platz sind, sind die Polizeibehörden in höchster Alarmbereitschaft. Doch Commissioner Stewart sagt, er sei optimistisch, was den G20-Gipfel in Brisbane angeht. Es gibt überhaupt keine Erkenntnisse, dass es eine Drohung geben könnte gegen den Gipfel oder gegen Brisbane oder gegen Queensland. Und da sind wir sehr froh darüber. Aber natürlich sind wir auf alles vorbereitet. Wir arbeiten sehr hart daran, dass hier alles sicher bleibt.
Brisbane im Gipfelfieber, Rolf Bühlmann berichtete. Der schwache Zustand der Weltwirtschaft ist eines der großen Themen beim G20-Gipfel. Sorgen macht vor allem die Entwicklung in der Eurozone. Dabei wird die Kritik an Deutschland zunehmend lauter. Das Land unternehme zu wenig, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Martin Bohne.
Die australische G20-Präsidentschaft hat sich für Brisbane so einiges vorgenommen. Nicht mehr und nicht weniger als der schwunglosen Weltwirtschaft auf die Sprünge helfen.
We can't be pessimistic about the future. And we want to do everything we can. To create an environment where there's greater optimism.
Wir können nicht immer so pessimistisch in die Zukunft blicken, resümiert der australische Finanzminister Joe Hockey. Wir wollen alles tun, um ein Umfeld zu schaffen, wo es mehr Optimismus gibt. Um 2% soll das weltweite Wachstum in den nächsten 5 Jahren nach oben gepusht werden. Alle Teilnehmerländer mussten dafür zum Gipfel wachstumsfördernde Maßnahmen ankündigen. Auf Europa können die G20-Partner dabei wohl eher nicht bauen, meint der Brüsseler Ökonom Sol Darwash. Die Eurozone befindet sich in einer sehr schwachen Lage im Vergleich zum Rest der Welt. Die Konjunktur lahmt, nun auch in Deutschland und nicht mehr nur in den peripheren Krisenstaaten. Die Inflation ist gefährlich niedrig. Also das Hauptproblem der Weltwirtschaft ist wieder mal Europa. Und so mangelt es nicht an Appellen an den alten Kontinent, endlich was zu unternehmen. Besonders tun sich dabei die US-Amerikaner hervor, hier aus dem Munde von Finanzminister Jack Lew. Europa wird mehr tun müssen, um seine Wirtschaft dahin zu bekommen, wo sie sein sollte. Und Lew meint damit, die Geldpolitik weiter lockern, weniger fanatisch sparen, mehr für Investitionen ausgeben. Und nachdem die große Angst vor dem Auseinanderbrechen der Eurozone sich vorerst gelegt hat, gerät dabei, so beobachtet der Ökonom Darwash, immer mehr Deutschland in die Rolle des bösen Buben. Bei ihrer Analyse der weltwirtschaftlichen Lage haben die Amerikaner mittlerweile aufgehört, China zu attackieren. Sie attackieren jetzt Deutschland. Deutschland hat den höchsten Außenhandelsüberschuss und kaum Preissteigerung. Das treibe die Europartner in die Deflation. Und so wird der Rest der Welt nicht aufhören, Deutschland zu mehr Investitionen aufzufordern. Und ich denke, sie haben recht. Mehr Investitionen, das wird wohl das große Thema in Brisbane. Und auch in der EU ist das so. Der neue EU-Kommissionspräsident Juncker hat als sein Markenzeichen ein 300 Milliarden Euro Investitionsprogramm angekündigt. Und er hofft natürlich auf Rückendeckung durch die G20. Ein klein bisschen hat die Bundesregierung auch schon eingelenkt. 10 Milliarden Euro hat Finanzminister Schäuble an zusätzlichen öffentlichen Investitionen bis 2018 in Aussicht gestellt. Sol Darwash ist davon aber wenig beeindruckt. Die deutsche Wirtschaftsleistung beläuft sich auf über 2,5 Billionen Euro. Dagegen sind 10 Milliarden leider ein sehr kleiner Betrag. Zumal Deutschland als einer der wenigen Länder den notwendigen Haushaltsspielraum habe. Aber Wolfgang Schäuble ist auf diesem Ohr taub. Es habe keinen Sinn, da immer wieder gewaltige Summen ins Schaufenster zu stellen.
Wir brauchen vor allen Dingen eine stärkere Belebung durch Gewinnung von Vertrauen, durch Deregulierung, durch Strukturreformen und durch nachhaltige Haushalte in der Wirtschaft insgesamt. Dann kommt Europa auf einen nachhaltigen Wachstumspfad. Das andere ist ein etwas vereinfachtes Missverständnis von Ökonomie.
Nichts deutet darauf hin, dass die Bundeskanzlerin in Brisbane diese sehr grundsätzliche deutsche Position räumen wird.
Die Inflationsrate in den 18 Ländern der Eurozone ist im Oktober leicht gestiegen. Das gab das Europäische Statistikamt Eurostat heute in Luxemburg bekannt. Warum das für Ökonomen eine gute Nachricht ist, erläutert Holger Roman.
Keine Sensation, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die Verbraucherpreise in den 18 Euro-Ländern sind leicht gestiegen. Grund unter anderem etwas teurere Lebensmittel und Dienstleistungen. Aus Sicht der Finanzexperten und Volkswirtschaftler eine gute Nachricht. Sie blicken seit Monaten besorgt auf die Zahlen. Im Oktober lag die Inflationsrate nach Berechnungen des Statistikamts Eurostat bei 0,4%, einen Zehntelpunkt über dem Wert vom September. Das war zugleich der niedrigste Wert seit 5 Jahren. Für die 28 EU-Mitglieder insgesamt kommt Eurostat auf 0,5%. Das Problem? Nur bei Inflationsraten von knapp unter 2% spricht man von stabilen Preisen. Darunter droht ein schädlicher Preisverfall, wie er in Griechenland oder Spanien schon zu beobachten ist. Eine leichte Steigerung verzeichnete Eurostat auch beim Wirtschaftswachstum. In der Eurozone kam die Konjunktur im Sommerquartal etwas stärker in Schwung als erwartet. Der konkrete Wert, plus 0,2%, stimmt aber niemanden euphorisch. Griechenland immerhin scheint nach 6 Rezessionsjahren allmählich aus der Talsohle herauszukommen und ist mit plus 0,6% Wachstum sogar Spitzenreiter.
Deflation, Zinsen, Kreditausfallversicherungen. Ökonomen neigen zu komplizierten Begriffen. Der britische Schriftsteller John Lanchester hat dem oft unverständlichen Fachjargon aus der Wirtschafts- und Finanzwelt den Kampf angesagt und ein Buch geschrieben, mit dem er Licht ins Dunkel bringen will. How to Speak Money. Stephanie Pieper berichtet aus London.
Angefangen hat die Neugier von John Lanchester im Grunde mit Z wie Zinsen, auf Englisch Interest Rates. Jeder weiß doch, was damit gemeint ist. Oder etwa nicht? Der Begriff taucht beinahe täglich in den Nachrichten auf und doch können wohl nur die wenigsten von uns auf Anhieb erklären, warum Zinsen eigentlich so wichtig sind für die Wirtschaft, wie sie zusammenhängen mit Inflation und Arbeitslosigkeit, mit Kreditkosten und Wechselkursen, mit Exportpreisen und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung. Auch Lanchester war lange ahnungs- und verständnislos.
Diese Sprache ist sehr undurchsichtig für Außenstehende. Nur Insider der Finanz- und Wirtschaftswelt verstehen und sprechen sie wirklich. Alle anderen werden durch die Sprache systematisch ausgeschlossen. Weil aber Finanzen und Wirtschaft so zentral sind für unsere Gesellschaft, ist die Folge, dass wir ein demokratisches Defizit haben.
Ebenso wie Ärzte und Juristen hätten auch Ökonomen ihre eigene Sprache, schreibt Lanchester in seinem einführenden Essay. Das findet er an sich nicht verwerflich. Wir müssen diese Sprache aber verstehen, argumentiert er, damit nicht eine Elite weiter ihre eigenen Spielregeln verfasst, die keiner durchblickt. Das böse Erwachen erlebte der Autor wie so viele in der Finanzkrise 2008. Bis vor 2 Minuten wusste er noch nicht, was CDS sind, das englische Kürzel für Kreditausfallversicherungen, und schon stehe ihretwegen die Welt am Abgrund.
There's absolutely no way of knowing what that is without investing really quite a lot of time and work on it.
Es helfe nichts, man müsse Zeit und Arbeit investieren, um sich einzufuchsen in den Jargon der Finanzler und Ökonomen. Lanchester begann damit, als er für seinen Roman Kapital recherchierte und merkte, solange ich die Banker in der City of London und ihre Sprache nicht verstehe, verstehe ich diese Stadt nicht. Und so studierte er intensiv den Finanz- und Wirtschaftsteil der Zeitungen und googelte jeden Begriff, den er nicht begriff. Ein Beispiel, das neue Credo der Notenbanken, Quantitative Easing.
There's no way of knowing what the name means.
Niemand kann aus diesen beiden Wörtern ablesen, was damit gemeint ist. Man muss es herausfinden. Der Begriff klingt so beruhigend, obwohl dahinter steckt, dass Regierungen Geld drucken, nur ohne es zuzugeben.
John Lanchester versucht stets, den Kern, die Bedeutung zu erfassen, aber er hat keinen Duden verfasst. Er erklärt das Finanzvokabular von AAA bis zu Zombie-Bank kurzweilig, humorvoll, hier und da mit einer Prise Polemik oder Satire versehen. Über manche seiner Erklärungen lässt sich gewiss streiten, denn was ihn besonders stört, wenn althergebrachte Wörter kurzerhand umgewidmet gar euphemistisch werden, so wie in der Euro-Rettung das Wort Austerity, übersetzt Entbehrung.
Dieses Wort steht eigentlich für einen eher abstrakten ethischen Wert, wurde jedoch plötzlich verwendet für eine Politik, die konkrete Kürzungen für konkrete Menschen bedeutet. Es wird einfach versucht, diese Einschnitte klingen zu lassen, als seien sie moralisch geboten.
Dies wertet er als bewusste Täuschung. Manchmal aber bringen auch die vermeintlichen Profis die Dinge sprachlich einfach nur durcheinander, etwa die beiden Begriffe Defizit und Schulden. Hier klärt Lanchester auf, wenn ich als Staat aufs Jahr gerechnet mehr ausgebe, als ich einnehme, ergibt sich ein Defizit. Und die Defizite vieler, vieler Jahre addiert, ergeben die Schulden dieses Landes. An dieser Stelle wird er politisch. Für gefährlich hält er es nämlich, Regierungen vorzuschreiben, so zu handeln wie ein sparsamer Haushalt.
Governments are not households. It's a very, very damaging idea.
Zwischen den Zeilen lässt sich herauslesen, John Lanchester neigt den Lehren von John Maynard Keynes zu. Ihn sowie andere prägende Ökonomen stellt er in seinem Essay und seinem Glossar ebenso vor wie wichtige ökonomische Lehren oder besser gesagt ökonomische Konzepte und Modelle. Geboren wurde der Schriftsteller in Hamburg, aufgewachsen ist er in der damaligen britischen Kronkolonie Hongkong, heute lebt er in London. Und bei seiner Mission, die Menschen aufzuklären, denkt er auch an die Zukunft seines Landes.
Sollten wir hier ein EU-Referendum haben, dann wird sich in der Debatte vorher vieles um die wirtschaftlichen Aspekte unserer Mitgliedschaft drehen. Auch deshalb brauchen wir unbedingt ein Mehr an wirtschaftlicher Bildung.
Für Einsteiger in die Sprache des Geldes hat John Lanchester eine gut lesbare Einführung geschaffen. Wer How to Speak Money durchgeackert hat, wird manche sprachliche Hürde fortan leichter nehmen. In der deutschen Übersetzung, die erst im kommenden Jahr erscheint, wird vermutlich nicht nur Z wie Zinsen vorkommen, sondern auch Z wie Zwiebeln. Der Leser wird dann lernen, dass über den steigenden Preis von Zwiebeln in den vergangenen Jahrzehnten gleich 2 indische Regierungen gestolpert sind. Hätten Sie es gewusst?
How to Speak Money, Stefanie Pieper berichtete. Damit sind wir am Ende der Sendung. Claudia Rack in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.